Deutschlandfunk.
Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid bei uns im Hörsaal von Deutschlandfunk Nova. Wir suchen für euch die besten Vorträge aus allen Bereichen der Wissenschaft. Ich bin Sibylle Salewski. Die Situation im Nahen Osten ist, und das ist eher eine Untertreibung, kompliziert. Welche Gruppen stehen in der Region für welche Überzeugungen? Wer ist politisch aktiv und welche Allianzen gibt es? Wer kämpft gegen wen?
Was hilft uns das in der Erklärung von Konflikten? Da kämpfen Islamisten gegen Islamisten. Da ist nichts von gewonnen, ne? Da müssen wir genauer hinschauen. Es hilft nicht, wenn wir einfach sagen, ja, es sind Islamisten.
Wie wir Sprache verwenden und vor allem, wie wir Sprache im Konflikt verwenden, das ist selbst eine höchst politische Angelegenheit und in keinem Fall neutral. Die Verwendung von Sprache in Zeiten des Konfliktes, des Krieges, des Genozids, sie ist alles andere als harmlos.
Wir müssen differenzieren, wir müssen richtig genau hinschauen. Das ist die Hauptbotschaft des Vortrags von Hanna Pfeiffer. Hanna Pfeiffer ist Leiterin des Forschungsbereichs Gesellschaftlicher Frieden und innere Sicherheit am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Was unterscheidet islamistische Kämpfer von salafistischen? Was für Überzeugungen, was für Ziele haben Mujahedin, Dschihadisten, Al-Qaida, Hamas, ISIS? Darum geht es gleich in unserem Vortrag. Es ist viel zu bequem, viel zu einfach und letztlich auch schlicht falsch zu sagen, das sind halt alles Islamisten. Um zu verstehen, was im Nahen Osten oder, wie Hanna Pfeiffer lieber sagt, in Westasien passiert, müssen wir uns die einzelnen Gruppen, die Akteure, die in der Region aktiv sind, genau ansehen. Gucken, wie sie historisch entstanden sind und was sie heute antreibt. Hanna Pfeiffers Vortrag hat den Titel »Islamistische und salafistisch-dschihadistische Akteure in Westasien und Nordafrika«. Sie hat ihren Vortrag am 24. Juni 2025 in Frankfurt am Main gehalten, im Rahmen der Ringvorlesung »Der Nahe Osten im Wandel – zeitgeschichtliche Perspektiven«. Veranstaltet wurde diese Ringvorlesung vom Institut für Studien der Kultur und Religion des Islam der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Im Vortrag spricht Hanna Pfeiffer öfters von der muslimischen Umma. Auch das ist natürlich ein nicht leicht zu definierender Begriff, aber in etwa bedeutet er die weltweite muslimische Glaubensgemeinschaft. Außerdem bezieht sich Hanna Pfeiffer in ihrem Vortrag mehrfach auf eine Übersicht über die Geschichte von Islamismus und salafistischem Dschihadismus, die sie selbst zusammengestellt hat. Diese Grafik findet ihr bei uns auf der Website.
Ich würde vielleicht damit beginnen zu sagen, dass Wissen schafft Differenzierungswissen bietet. Und das klingt erstmal langweilig und ist etwa für JournalistInnen, wenn die anfragen und sich eine Kommentierung des aktuellen Konfliktgeschehens und bestenfalls auch noch Handlungsempfehlungen wünschen, da ist das oft eine unbefriedigende Antwort. Ich habe Differenzierungswissen zu bieten. Ich möchte heute Sie und euch davon überzeugen, wie mächtig das Instrument der Unterscheidung ist und welche zentrale Rolle die Unterscheidung nicht nur in der Wissenschaft, sondern gerade in der Politik spielt. Indem ich islamistische von salafistisch-dschihadistischen Akteuren abscheide und Beispiele aus Westasien und Nordafrika analysiere, werde ich nebenbei, so hoffe ich, auch einiges zu den aktuellen Konflikt- und Gewaltdynamiken in dieser Region sagen. Es ist vielleicht schon aufgefallen, dass ich meinen Titel etwas geändert habe. Ich spreche hier von Westasien und nicht vom Nahen Osten. Und damit gehe ich sozusagen schon in medias res, weil der Nahe Osten als Bezeichnung immer schon eine eurozentristische Perspektive beinhaltet. Nur von hier betrachtet ist dieser Osten nah. Auch ich bin ja jetzt hier und präsentiere Ihnen heute die Sichtweise einer weißen Europäerin. Aber indem ich Westasien gebrauche, möchte ich zumindest die koloniale Begriffsgeschichte des Nahen Ostens problematisieren. Ich will aber gleichzeitig nicht verschweigen, dass der europäische Begriff des Nahen bzw. Mittleren Ostens, und das wissen hier wahrscheinlich alle, auch in den regionalen Sprachgebrauch übergegangen ist, al-Sharq al-Awsat, auf Arabisch etwa. Und vor diesem Hintergrund ist dann wiederum auch zu reflektieren, ob die Verwendung des Begriffs Westasien nicht wiederum von außen angeboten, statt aus der Sprachpraxis der in der Region lebenden Menschen abgeleitet ist. Diese kleine Diskussion zu Beginn meines Vortrags zeigt Ihnen, wie wir Sprache verwenden und vor allem, wie wir Sprache im Konflikt verwenden. Das ist selbst eine höchst politische Angelegenheit und in keinem Fall neutral. Im Sinne einer simplen Beziehung etwa von Repräsentation und Repräsentierten, dass man da eine ganz einfache Verbindung herstellen kann. So ist das nicht. Es gibt aber, und das würde ich eben schon betonen, treffendere und gegenstandsangemessenere Weisen, über Phänomene zu sprechen, gegenüber solchen Redeweisen, die auf Verwirrung der tatsächlichen Lage zielen und das politisch Dienliche über das empirisch Redliche stellen. Auch in Bezug auf die derzeitige Gewalteskalation in Israel, Palästina, Libanon, Syrien, Iran, Jemen und Irak sehen wir in Deutschland um die und mit der Sprache ausgetragene Kämpfe, die inzwischen auch vom Europarat gerügte Repression bis hin zu Gerichtsverfahren und Polizeigewalt nach sich ziehen. Das haben vielleicht einige mitbekommen. Es gab gerade eine Rüge an unseren Innenminister für die Einschränkung der Meinungsfreiheit in Deutschland. Ob From the River to the Sea als strafbarer Ausdruck von Terrorverherrlichung gewertet werden darf, müssen derzeit Gerichte entscheiden. Für die Bezeichnung der von Israel verübten Massengewalt, das ist gerade schon in meinen Publikationen angeklungen, für die Bezeichnung dieser Massengewalt an Zivilistinnen in Gaza als Genozid muss man mit dem Vorwurf des Antisemitismus rechnen. Und wie Sie wissen, ist das ein Vorwurf, der rechtliche Konsequenzen haben kann, aber in jedem Fall schwere soziale, politische, moralische Kosten nach sich zieht und nicht selten in der Beeinträchtigung beruflicher Tätigkeiten mündet. Die Verwendung von Sprache in Zeiten des Konfliktes, des Krieges, des Genozids, sie ist alles andere als harmlos. Und sie ist selbst Instrument der Konflikt- und Kriegsführung. Unter dem Hashtag Hamas ist ISIS startete die israelische Regierung kurz nach den terroristischen und Guerilla-Angriffen von Hamas und anderen militanten Gruppen aus dem Gazastreifen auf ZivilistInnen und Militärs in Israel vom 7. Oktober 2023 eine Social-Media-Kampagne. Hier sehen wir Screenshots aus einem Video, das Benjamin Netanyahu nur wenige Tage nach dem Angriff postete. Das Video selbst kann man nur mit starken Nerven anschauen. Es zeigt blitzartig Ausschnitte von Gewaltszenen des 7. Oktobers und schneidet diese mit Bildern von durch IS begangene Gewalt zusammen. Noch bis heute ist auf der Startseite der israelischen Botschaft in Ghana unter dem Schlagwort Who are your friends? Dieses Bild zu finden. Es wird insinuiert, es gibt keinen Unterschied zwischen diesen beiden. Hamas ist ISIS. Die Frage ist, stimmt das? Das ist die Frage, der ich jetzt nachgehen möchte. Eine erste Antwortstrategie ist es, in die Geschichte zu blicken. Viele AutorInnen betonen, dass das moderne islamische Denken als Reaktion auf eine wahrgenommene Krise in der muslimischen Welt entstanden ist. Die intellektuelle, kulturelle, wirtschaftliche, militärische und politische Hegemonie des Westens im 19. Jahrhundert. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstand in der muslimischen Welt eine neue Denkschule, die als islamische Reformbewegung bekannt wurde. Sie richtete sich insbesondere gegen die traditionellen Autoritäten im Islam, die Ulama und die Madhahib, die etablierten Rechtsschulen. Sie war in dem Sinne fundamentalistisch, wie es das Wort bedeutet, nämlich, dass sie alles ablehnten, was den ursprünglichen Quellen des Islams, dem Koran und der Sunna, hinzugefügt wurde. Also zurück zu den Fundamenten. Imitiert werden sollte die Lebensweise der rechtgeleiteten Vorfahren der Salaf as-Salih. Daher auch der Begriff Salafiyye, den wir heute auch kennen, wie die Reformbewegung auch genannt wurde. Zu den Vätern des muslimischen Modernismus zählen unter anderem Jamaluddin al-Afghani, Mohammed Abdu und Mohammed Rashid Rida. Sie wandten sich gegen den Imperialismus und förderten unter anderem durch die Betonung der Vereinbarkeit von Wissenschaft, Philosophie und Islam das Wiedererstarken der muslimischen Umma, so die Idee. Sie traten für eine Reform des Islams ein, im Lichte, und hier zitiere ich Taj Baksh, im Lichte moderner rationalistischer Methoden und wissenschaftlicher Entdeckungen sowie der Vereinbarkeit von Islam und Vernunft. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstand der Islamismus, sowohl als Fortsetzung als auch als Bruch mit der Salafiyye. Die eigenständige Gründung zweier Bewegungen gilt als Beginn des Islamismus als größere Bewegung und als politisches Projekt. Die Muslimbruderschaft in Ägypten, gegründet 1928 von Hassan al-Banna, und die Jamaat al-Islami in Pakistan, gegründet 1941 von Abul Ala Maududi. Der Islamismus unterscheidet sich unter anderem durch den Ruf nach politischer Revolution von der Salafie. Islamisten sind der Ansicht, dass die Gesellschaft nur durch soziales und politisches Handeln islamisiert werden kann, so etwa Olivier Roy. Es ist notwendig, die Moschee zu verlassen. Neben dem intellektuellen Erbe der Salafie inspirierten vor allem praktische Bestrebungen, die muslimische Welt vom Kolonialismus zu befreien, diese islamistischen Bewegungen. Das ist ganz zentral und findet sich auch heute noch sehr, sehr stark in der Ideologie der heutigen islamistischen Akteure wieder. Zentral wurde für die islamistische Bewegung das Ziel, einen islamischen Staat zu etablieren. Es reicht nämlich nicht aus, so die Proponenten, nur unter MuslimInnen zu leben. Die gesellschaftliche und politische Ordnung selbst muss islamisiert werden. Mitte des 20. Jahrhunderts war es Sayyid Qutb, der die islamistische Bewegung radikalisierte. Diese Radikalisierung wird auch als Folge massiver Repression der Muslimbruderschaft durch die ägyptische Regierung unter Gamal Abdel Nasser in den 1950er und 60er Jahren gesehen, in deren Verlauf sehr viele Mitglieder der Bruderschaft verfolgt und gefoltert wurden. Qutb brachte den Begriff der Jahiliya wieder in den islamistischen Diskurs ein, also die Vorstellung eines Zustands der Unwissenheit, in dem sich zeitgenössische muslimische Gesellschaften befänden, weil sie die wahre Botschaft des Islams ignorierten. Und diese Einordnung ganzer Gesellschaften und Modelle politischer Ordnung rechtfertigte auch die Anwendung gewaltsamer Mittel gegen einen von Ungläubigen geführten Staat. Das ist sozusagen, hier kommt der Dschihadismus ins Spiel, und zwar interessanterweise erstmal gegen korrupte, säkulare Herrscher in diesen Staaten. Bisher haben sich sozusagen alle Entwicklungen auf sunnitische Gruppierungen bezogen. Jetzt aber brachte die Islamische Revolution im Iran einen entscheidenden Schub, denn das war sozusagen der erste Erfolg einer islamistischen Bewegung, in diesem Falle allerdings einer schiitischen islamistischen Bewegung. Mit der Einführung der Statthalterschaft der Rechtsgelehrten Wilayat al-Faqih entwickelten Ali Shariati und Ayatollah Khomeini ein Modell moderner islamischer Staatlichkeit. Der Erfolg dieser Revolution ließ auch andere islamistische Bewegungen hoffen, Ähnliches zu erzielen, auch wenn es sich eben jetzt hier um eine schiitische Revolution handelte. In diversen Staaten der Region entstanden islamistische Bewegungen, konstituierten sich richtig, darunter die Ennahda in Tunesien und auch die Hisbollah im Libanon. Es gab also Ableger der Muslimbruderschaft einerseits und dann aber eben auch einige Bewegungen, die in ganz enger Nähe zum postrevolutionären Iran entstanden. Das Spannende ist, dass jetzt nahezu zeitgleich, also im selben Jahr, 1979, die Sowjetunion in Afghanistan einmarschierte und unterstützt vom Westen im sogenannten Kalten Krieg, der hier ganz offensichtlich nicht kalt blieb, kämpften die Mujahedin gegen die Sowjets in Afghanistan. Und in dieser Phase ist eben auch die Entstehung von Al-Qaida zu verorten. Zentral war hier das Denken Abdallah Azams, der in dieser Zeit das Verständnis vom Dschihad in zweierlei Richtung veränderte. Zum einen zielte er nun nicht mehr auf nationale Herrscher, die es zu beseitigen galt, sondern den fernen Feind, also imperiale Mächte, die auf lokaler Ebene bekämpft werden mussten, aber eben mit diesem Blick auf die Distanz. Und zum anderen wurde der Dschihad jetzt als Pflicht begriffen, die sich nicht nur an diejenigen richtet, die gerade aktiv angegriffen werden, sondern an alle Muslime, die sozusagen jetzt transnational dazu aufgerufen waren, sich den Dschihad in Afghanistan anzuschließen. Und so kamen die sogenannten Arab Afghans nach Afghanistan, also willige Dschihadisten aus der arabischen Welt, die die erfahrenen Mujahedin mehr schlecht als recht in ihrem Kampf unterstützten. Also militärisch haben die noch nicht viel ausgetragen. Das waren vollkommen unerfahrene Kämpfer, die da ausreisten und einreisten. Allerdings war diese Gruppe eben die Keimzelle für Al-Qaida, die sich aus Arab-Afghans rund um Osama bin Laden damals eben formierte. Viele von diesen Dschihadisten in Afghanistan sammelten später weitere Kampferfahrungen auf dem Balkan. Gleichzeitig beobachten wir ab den 1990er Jahren eine ganz andere Entwicklung, wenn wir jetzt nämlich wieder auf die islamistischen Bewegungen in ihren nationalen Kontexten schauen. Da kann man von einer Art Domestizierung sprechen. Die meisten Bewegungen schworen in dieser Zeit der Gewalt ab, verwandelten sich in Parteien und nahmen dann auch in ihrem entsprechenden staatlichen Kontext an lokalen und nationalen Wahlen teil. Gleichzeitig gab es immer wieder sozusagen auch Repression und Phasen des Ausschlusses für diese Parteien, wenn man etwa an den Nachter denkt, aber immer wieder regruppierten die sich, manchmal auch unter neuem Namen, und versuchten eben im Prinzip über den Parlamentarismus ihre Ziele weiter zu verfolgen. Es gab allerdings auch sehr wesentliche Änderungen in den Zielen, denn die meisten islamistischen Bewegungen gaben in dieser Zeit das Ziel auf, einen islamischen Staat zu etablieren. Das ist vielleicht auch ganz wichtig zu wissen. Es ist sozusagen aus dieser Phase, dass die berühmte Diagnose von Olivier Roy des Scheiterns des politischen Islams stand, eben weil viele Bewegungen das Ziel islamischer Staatlichkeit aufgaben und für Roy damit der Islamismus zu einem Ende gekommen war. Er hat dann zwei Wege prognostiziert, die jetzt weiter eingeschlagen werden würden. Und das ist einmal sozusagen die weitere Transformation in konservative Parteien von diesen ehemals islamistischen Parteien. Und das andere ist das Erstarken von dem, was er neofundamentalistische Bewegungen nennt. Also, und jetzt kommt ein Schaubild, von dem ich schon gleich sagen will, dass es natürlich stark vereinfacht ist, wie auch gerade schon diese Tour de Force durch die Geschichte, aber was vielleicht trotzdem ein bisschen Orientierung bieten kann. Also, das wäre jetzt so eine Idee, wie kann man sortieren, was wir heute sozusagen sehen. Oben sehen Sie sozusagen die Reformbewegung, die ich erwähnt hatte, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die Anstoß gab, einerseits für die Entwicklung der islamistischen Bewegung und andererseits aber auch eben zusammen mit einem Rückbezug auf den Wahhabismus. Abdul Wahhab, ein wichtiger Denker der hanbalistischen Rechtsschule, in Verbindung sozusagen mit dem Gedankengut der Salafia, der Reformbewegung, entstand das, was jetzt mit Olivier Roy als Neofundamentalismus oder eben auch häufig als Salafismus bezeichnet wird. Und gleichzeitig gab es eben die islamistische Bewegung, die in einem Fall erfolgreich war. Daraus entstand einer von mindestens zwei islamischen Staaten. Ich habe jetzt die beiden hier mal aufgeführt. Also der Iran als ein Ergebnis der modernen islamistischen Bewegung und Saudi-Arabien sozusagen jetzt unter direktem Rückgriff auf den Wahhabismus. Also daher auch die Nähe, die Sie teilweise in den Gewaltpraktiken sehen, die Sie teilweise in den Argumentationen sehen zwischen dem, was der saudische Staat macht und denen, was eben auch salafistisch-dschihadistische Akteure uns präsentieren. Die islamistische Bewegung, wie ich es gesagt hatte, hat unter Qutb sozusagen sich ein Gewaltrepertoire angeeignet und das ist sozusagen die Geburtsstunde des Dschihadismus. Und der Dschihadismus, wenn er jetzt vermählt ist, das habe ich probiert hier links darzustellen, wenn er vermählt ist mit dem Salafismus, dann kommen daraus eben die salafistisch-dschihadistischen Gruppen, die wir etwa als Al-Qaida oder ISIS kennen. Also so hat das Fawaz Gerges mal genannt, dass sozusagen Al-Qaida und ISIS die Hochzeit zwischen einem qutbschen Dschihadismus und eben einem wahhabistisch angereicherten Salafismus sind. Wo steht jetzt da die Hamas? Das war ja die Ausgangsfrage. Sozusagen kann man wirklich sagen, Hamas ist ISIS. Hamas steht hier eben bei den islamistischen Parteimilizen. Ich hatte ja gesagt, das hier ganz recht, habe ich ein paar Beispiele, man könnte deutlich mehr nennen. Fast sozusagen alle Muslimbruderschaftsableger haben der Gewalt abgeschworen und sind ja teils auch sehr erfolgreiche islamistische Parteien geworden. In Ägypten konnten sie kurz den Präsidenten stellen, bevor dieser in einem Staatsstreich gestürzt wurde. Das wären sozusagen diese postislamistischen Parteien, die der Gewalt abgeschworen haben und die dann, da muss man dann sozusagen genau reinschauen. Was vielleicht wichtig ist zu sagen, ist, dass die vielleicht alle mal irgendwie so einen Muslimbruderschaftshintergrund hatten, aber in ihren jeweiligen nationalen Kontexten sich dann eben ganz eigen weiterentwickelt haben. Also man sieht diese Spuren noch, aber es handelt sich eben doch um eigene, teils sehr unterschiedliche Akteure. Und dann gibt es eben die Akteure, die in der Literatur oft als Hybrid bezeichnet werden, die nämlich gleichzeitig als Parteien ganz regulär im politischen System mitmachen, sofern sie dürfen, und gleichzeitig als militante Gruppierung, als nichtstaatlicher Gewaltakteur auftreten. Hezbollah ist dafür sicherlich ja das offensichtlichste Beispiel, die sozusagen jetzt über Jahre in der Regierung saßen und gleichzeitig aber in ganz unterschiedlichen Gewaltkontexten agiert haben, insbesondere auch auf der Seite des Assad-Regimes im syrischen Bürgerkrieg. Okay, was die Übersicht zeigt, vielleicht, wenn es mir gelungen ist, ist, dass es durchaus geteilte Wurzeln der salafistischen und islamistischen Gruppen gibt, die wir heute sehen. Allerdings müssen die unterschiedlichen Entwicklungspfade seit diesen gemeinsamen Wurzeln eben in Rechnung gestellt werden. Und sie schlagen sich nicht zuletzt auch in ganz deutlichen Unterschieden in der Ideologie und Strategie dieser Gruppen nieder. Wenn man sich das Ganze jetzt in Bezug auf Ordnung anschaut, dann könnte man das zusammenfassen als Zurückweisung staatlicher und internationaler Ordnung. Und ich werde da im Detail gleich noch drauf eingehen. Was vielleicht wichtig ist, ist, dass eben weder bei den islamistischen Akteuren sind es eben ganz wenige, die noch überhaupt sich eines Gewaltrepertoires bedienen, aber eben auch unter den salafistischen Akteuren sind die dschihadistischen die allerwenigsten. Das ist ganz wichtig. Es gibt sozusagen auch politisch aktive Salafisten, es gibt die Quietisten, wie sie genannt werden, die sozusagen sich ganz aus dem politischen Raum zurückziehen. Da werde ich gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen. Anfangs war diese islamische Staatlichkeit eben die Vorstellung, dass das Vehikel der Wahl ist für die Islamisierung der Gesellschaft von oben. Und wie ich es gesagt hatte, ist dieses Ziel aber ziemlich schnell aufgegeben worden. Es gibt ideologisch, wenn man in die Gruppen hineinschaut, dann ziemlich große Unterschiede in der Zielsetzung. Und das betrifft insbesondere die Frage von, wofür wird Gewalt angewendet? Und ich konzentriere mich jetzt also auf die salafistisch-dschihadistischen Gruppierungen zunächst. Was ist das Ziel der Gewaltanwendung? Erstens die Revolution. Also dschihadistische, salafistische Akteure zielen wirklich die Abschaffung der nationalstaatsbasierten Ordnung an. Also das gilt sozusagen einerseits in Bezug auf einen einzelnen Staat, das gilt aber auch für die internationale Ordnung insgesamt. Also das ist sozusagen das eine, wofür Gewalt angewendet werden muss, diese Ordnung über den Haufen zu werfen. Die Gewaltanwendung dient aber auch, und das ist ganz, ganz wichtig, der Purifizierung des Islams. Also die Gewalt ist notwendig für die Tötung Ungläubiger. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, sich das sozusagen zu vergegenwärtigen. Ich kann da im Detail jetzt gar nicht drauf eingehen, aber das ist sozusagen das, was an diesen Gruppierungen auch manchmal als totalitär beschrieben wird. Ja, also es geht sozusagen darum, eine Version des sunnitischen Islams durchzusetzen. Und also es gibt einige recht spannende Arbeiten dann zu der Frage von Feindhierarchien, ja, also die sich dann auch unterscheiden, je nachdem, wann man in die Zeit schaut. Also wer ist sozusagen der größte Feind? Aber das, also da ist sozusagen eine genozidale Logik angelegt, ja. Und die Gewaltanwendung findet eben im Namen der Umma statt. Also das ist eben auch nochmal wichtig zu sagen. Also für wen meinen diese Täter zu sprechen? Sie sprechen für die Umma. Bei Al-Qaida, und da zeigt sich schon, dass es auch da eben eine historische Entwicklung gibt. Bei Al-Qaida lagen die Prioritäten noch auf der Bekämpfung des fernen Feinds. Ja, also denken Sie an die Anschläge von 9/11 und gleichzeitig auf der Beseitigung von ungläubiger Präsenz auf islamischem Boden. Und das Mittel, was Al-Qaida anwandte, war eben eine Art grenzenloses Netzwerk, eine radikal transnationale Organisation, die sich aber vor allem durch Untergrundaktivität kennzeichnete, versteckte, zurückzog und sozusagen aus dem Untergrund Anschläge beging. Das ist wichtig zu betonen, weil ISIS demgegenüber sowohl im Hinblick auf Prioritäten als auch Mittel eine deutliche Weiterentwicklung ist, die unter anderem auch dazu führt, dass sich Al-Qaida-Ableger und ISIS-nahe Gruppen in diversen Gewaltkonflikten unserer Gegenwart auch bekämpfen. Was sind die Prioritäten? Also das ist eben, glaube ich, ganz wichtig, diese Purifizierung des Islams in allen Hinsichten und das sozusagen zur Priorität zu erklären, das ist eben ein Erkennungsmerkmal von ISIS. Also hervorheben möchte ich einfach zwei Feindbilder, weil das diejenigen sind, die am meisten Gewalt erlebt haben. Das sind einmal die Jesiden, an denen ein Genozid begangen wurde, und die Schiiten. Das ist sozusagen auch ganz wichtig. Also Schiiten müssen getötet werden. Das ist Teil dieser Ideologie. Neben dieser sozusagen Purifizierung durch Tötung muss sowohl der nahe als auch der ferne Feind eben bekämpft werden. Also das ist keine Priorität mehr, sozusagen den Westen irgendwie anzugreifen, sondern beides muss geschehen. Und das sieht man auch in der Aktivität von ISIS. Und ich komme gleich noch zu den Mitteln, wo sich das auch widerspiegelt. Und das Dritte, und das ist sozusagen jetzt, manche würden sagen, dass das der entscheidende Unterschied zu Al-Qaida ist, dass ISIS eben wirklich an der Einrichtung des Kalifats gearbeitet hat. Und das war immer was, wo, also etwa mit Osama bin Laden es auch Dissens gab, innerhalb dieser Gruppierungen, weil sozusagen da immer klar war, die Priorität muss erstmal das Vertreiben sein. Wir sind noch nicht so weit, ein Kalifat einzurichten. Und ISIS hat sozusagen dem gegenüber gesagt, nein, es muss eben jetzt der Staat aufgebaut werden. Und das ist ja auch das, also es gibt dieses Staatsprojekt, was sozusagen dann 2017 mehr oder minder beendet war. Und das ist sozusagen etwas, was dann eben sich auch in den Mitteln widerspiegelt. ISIS agiert eben nicht aus dem Untergrund, sondern hatte einen ganz dezidierten Anspruch, Herrschaft auszuüben. Und das ist das, was wir gesehen haben. Matthew Bamber hat ganz tolle Arbeit dazu gemacht, zu zeigen, dass wenn man sozusagen die Wurzeln von ISIS verfolgt bis ins Ende der 90er Jahre, dass die wie so eine Art regelmäßiger Expansion und dann wieder Zusammenfall zu einer Aufstandsgruppe hatten und bei jeder neuerlichen Expansion mehr Territorium halten konnten, komplexere Institutionen einrichten konnten und dann aber immer wieder in der Lage waren, sich zurückzuziehen auf diese eben Insurgency-Funktion. Und in gewisser Hinsicht ist das eben jetzt auch diese Kontraktionsphase, in der wir im Moment sind, und eine Art Verlagerung des primären Tätigkeitsschwerpunktes nach Afrika. Also ISIS ist ja beileibe nicht verschwunden, und ich denke, die Anschläge vor wenigen Tagen auf eine Kirche in Syrien haben das auch nochmal gezeigt. Also ISIS ist überhaupt nicht verschwunden. Ich würde jetzt nochmal zu den islamistischen Bewegungen kommen, um nochmal zu verdeutlichen, wie unterschiedlich die sind, von dem, was ich jetzt gerade probiert habe, an den Beispielen ISIS und Al-Qaida zu schildern. Was sind erstmal die Ziele von islamistischen Gruppierungen? Ich würde eben sagen, nach Aufgabe dieses Ziels islamischer Staatlichkeit ist es die Stärkung islamischer Werte im Rahmen der staatlichen Ordnung. Also es gibt überhaupt nicht mehr diesen Impuls, den Staat als Form abzuschaffen, sondern es ist eher, ja, allenfalls sozusagen, wir wollen irgendwie beteiligt werden und trotzdem versuchen, unser Gewicht einzusetzen für weiter eine Islamisierung der Gesellschaft, aber eben eher in diesem Sinne der Stärkung islamischer Werte. Ich habe selber viel zu Hisbollah gearbeitet, kann da gerne auch noch später was zu sagen, und zu Ennahda. Die haben also ganz unterschiedliche Modelle, wie sie sich das dann vorstellen. Also Rashid al-Ranushi, also einerseits sozusagen Führer der Ennahda-Partei in Tunesien, aber gleichzeitig auch einer, würde ich sagen, der wichtigen islamischen Gegenwartsdenker, hat ein ganz interessantes Modell irgendwie für selbstbezeichnet eine muslimische Demokratie sozusagen entwickelt, wo er probiert, bestimmte islamische Prinzipien zu verbinden mit einer demokratischen, modernen, ja, politischen Ordnung. Und das ist sozusagen auch sehr stark eingeflossen in das, wie er nachher probiert hat, im postrevolutionären Tunesien einen Staat aufzubauen. Das ist nicht ohne Spannung, das muss man auch sagen, aber es ist für sich genommen eine sehr interessante sozusagen politische Philosophie, die da dahinter steht. Wenn man auf das internationale Level schaut, dann geht es eben auch da nicht um die Abschaffung der nationalstaatsbasierten Ordnung, sondern um die Zurückdrängung westlicher Hegemonie und Heteronomie. Und das ist dann auch eben unterschiedlich stark ausbuchstabiert, was das im Konkreten bedeutet. Und es ist eben auch also unterschiedlich ja angeknüpft an dann wiederum ein religiöses Vokabular. Aber was eben, glaube ich, wichtig ist, ist sozusagen, dass auch hier nicht der Revolutionsgedanke dahinter steht, sondern das Zurückdrängen westlicher Hegemonie. Was Sie viel finden werden, ist das Anprangern von Doppelstandards, das Einfordern, ganz interessant, will man erstmal vielleicht nicht mitrechnen, aber das Einfordern der Einhaltung von internationalem Recht für alle nach gleichen Standards, also und eben das ganz starke in sozusagen dem kolonialen, antikolonialen Ursprung dieser Bewegung ruhende Moment von lasst uns unsere Sachen machen, also ein ganz starker Begriff von Volkssouveränität, von staatlicher Souveränität verbunden mit, das muss hier sozusagen auf Augenhöhe stattfinden. Ja. Wie gesagt, das ist dann bei den einzelnen Bewegungen in der konkreten Ausbuchstabierung ganz unterschiedlich. Und jetzt kann man sich fragen, na, bei denen, die Gewalt anwenden, welche Rolle spielt da die Gewaltanwendung? Vielleicht ist dazu zunächst zu sagen, dass bei islamistischen Akteuren die Gewaltanwendung sozusagen ursprünglich entstanden ist im Rahmen laufender Gewaltkonflikte. Also da kann man einerseits an den israelisch-palästinensischen Konflikt denken, man kann aber auch an den libanesischen Bürgerkrieg denken. Ja? Also das wäre sozusagen jetzt in der Gewaltforschung so eine Frage, die man sich stellen könnte. Ist das eine Gruppierung, die in vornehmlich friedlichen Verhältnissen versucht, bewusst Gewalt hineinzutragen? Oder sind es Gewaltverhältnisse, wo der eine Anteil der Gewaltanwendung eben Teilnahme an einem laufenden Gewaltgeschehen ist? Wenn man sich die Ziele anschaut, dann nochmal sozusagen in Erinnerung rufen, was waren die Ziele der salafistisch-dschihadistischen Gruppierung. Demgegenüber geht es um deutlich begrenztere, lokalere Ziele, könnte man fast sagen, bezogen auf das direkte Umfeld, gegebenenfalls noch auf regionale Ziele, aber eben nicht so ein globales, revolutionäres Ziel der kompletten Neuaufstellung. Es wird hier auch nicht im Namen der Umma gesprochen, sondern in der Regel, und das finde ich eben ganz interessant, im Namen einer Nation. Das überlagert sich manchmal so ein bisschen, wenn man in die Diskurse reinschaut. Ich nehme wieder Beispiele von meiner eigenen Forschung. Bei Hezbollah ist das ganz unterschiedlich, für wen Sprecher glauben, jetzt sprechen zu können und wen sie adressieren. Also der jetzt getötete langjährige Generalsekretär der Hezbollah, Hassan Nasrallah, war darin sozusagen wie eine Art Meister, diese unterschiedlichen Zielpublika anzusprechen und gleichzeitig auch immer darauf zu achten, was ist sozusagen jetzt der eigene Repräsentationsclaim. Und manchmal passiert das im Namen der libanesischen Nation, manchmal passiert das im Namen einer Art panarabistischen Vorstellung, manchmal passiert es im Namen der Schiiten, manchmal passiert es im Namen der global unterworfenen Völker. Also ne, auch da gibt es sozusagen unterschiedliche Reichweiten. Aber was eben interessant ist, ist, dass es nicht diese Verengung auf wir sprechen hier für die eine muslimische Umma gibt. Es hat bei Hezbollah ganz unterschiedliche Gründe. Es ist aber, denke ich, ein weiterer Indikator dafür, dass dieses Abrücken von einem rein religiös geprägten Repertoire stattgefunden hat. Und sozusagen tendenziell eher im Namen einer Nation gesprochen wird, manchmal auch einer fremden Nation. Also auch Hezbollah spricht durchaus auch manchmal im Namen der Palästinenser, was dann etwas merkwürdig ist. Und das scheint mir auch zentral zu sein, letzter Punkt dazu. Die Gewalt wird nicht gegen Angehörige anderer Religionen wegen der Angehörigkeit zu einer anderen Religion verübt. Es gibt davon Grenzfälle. Das ist, glaube ich, auch wichtig zu sagen. Das heißt, da müsste man auch sozusagen jeweils spezifisch schauen. Aber dieser Grenzfall ist das Kippen von einer Behauptung, es geht um die Befreiung von israelischer Besatzung illegal besetzter Gebiete in ein klar antisemitisches Narrativ. Das gibt es manchmal. Ich würde aber sagen, dass sozusagen dominant ist diese Idee der Befreiung von illegal besetzten Gebieten. Und eben nicht dieses, was ich vorhin geschildert habe, purifizieren. Manche Religionen haben keine Daseinsberechtigung. Ja. So würde ich jetzt als Zwischenfazit sagen, dass die strategische Bedeutung von Gewalt für salafistisch-dschihadistische und islamistische Gruppierungen sehr unterschiedlich zu bewerten ist. Und ich würde dem jetzt gerne noch eine letzte, aber ich finde sehr entscheidende Dimension hinzufügen wollen, nämlich den regionalen Kontext, die Bildung von Camps und Allianzen zur Gestaltung der regionalen Ordnung. Und jetzt kommt wieder ein Bild, das sozusagen so vereinfachend ist, dass man sich fragen muss, soll man es zeigen? Aber ich mache es jetzt trotzdem, weil also ich finde, dass diese Zusammenhänge alle gar nicht so einfach zu durchdringen sind. Und es dann doch dabei hilft, auch wenn es vielleicht nicht 100% akkurat ist. Also was ich hier versucht habe, ist so eine Art grobe Lagerbeschreibung, wie sie sich nach dem sogenannten arabischen Frühling herausgebildet hat. Und die Konstellation, die ist jetzt nicht mehr aktuell. Also ne, das ist sozusagen noch nicht berücksichtigt, was ist die letzten 2 Jahre passiert. Ich würde jetzt sozusagen insbesondere auf eine sogenannte Achse des Widerstandes eingehen und die ins Verhältnis setzen zu diesen beiden anderen Camps, um dann darauf zu sprechen, wo sind jetzt da eigentlich die salafistischen Dschihadisten einzuordnen. Die Achse des Widerstandes geht auf die Zeit nach dem 11. September zurück. Es gab schon vorher bestimmte Allianzen, die die Grundlage dafür waren. Aber wie sich einige noch erinnern, rief George Bush damals ja einerseits den Global War on Terror aus und andererseits sprach er aber auch von einer Achse des Bösen. Und zu dieser Achse des Bösen gehörten Irak, Iran, Nordkorea und später auch Syrien. Und das war eine relativ unwahrscheinliche Konstellation von Staaten, die da als eine Achse dargestellt wurden. Und Iran war zunächst nach 9/11, das ist, glaube ich, auch vielfach in Vergessenheit geraten, hat es sozusagen noch unterstützt bei dem Einmarsch in Afghanistan, ist dann aber auf diese Liste der Achse des Bösen geraten. Und als sie dann sozusagen gesehen haben, der Irak wird jetzt angegriffen, war das der Grund zu sagen, wir bilden jetzt eine, versuchen regionale Allianzbildung. Und es war eine arabische Zeitung, die dann das Ganze, die Achse des Widerstandes getauft hat. In einer Verballhornung der Achse des Bösen sozusagen. Die Achse des Widerstandes ist entstanden auf Betreiben von Iran mit dem syrischen Regime unter Assad einerseits und dann eben Hisbollah und Hamas. Und über die Jahre sind weitere nichtstaatliche Akteure hinzugetreten. Was war jetzt diese Achse des Widerstandes? Ich glaube, man stellt die sich am besten vor als eine Art loses Bündnis, wo es so eine geteilte Interpretation der regionalen Probleme gibt. Also insbesondere eben die Sorge vor amerikanischen imperialistischen Plänen für diese Region und insbesondere mit Hilfe von Israel. Das wird sozusagen als direkte Fortsetzung des westlichen Kolonialismus gesehen. Ich habe in meinem Buch, was vorhin erwähnt wurde, ein ganzes Kapitel, wo es darum geht, die Hisbollah, dieser sozusagen, ich nenne das Dystopie, was die Vorstellung sozusagen ist von der regionalen Ordnung, wo sie herkommt, wo sie sich hin entwickelt. Und da kann man das ganz klar nachvollziehen, wie sozusagen ein direkter Entwicklungspfad gezeichnet wird vom Kolonialismus bis zu heutigen Versuchen, die Region zu unterwerfen und dass sozusagen immer dasselbe Motiv auftritt, nur in unterschiedlichem Gewand. Und die Aufgabe, so Hisbollah, ist es halt immer, diese Pläne zu erkennen und zu durchkreuzen. Das ist sozusagen jetzt die Deutung von Hisbollah, dieses Projektes, was es für die Region gibt und die Achse des Widerstandes. So die Vorstellung stellt sich da eben dagegen. Gleichzeitig ist es, glaube ich, wichtig zu betonen, dass die Mitglieder dieser Achse eben ganz unterschiedliche eigene lokale Projekte verfolgen und dass die auch zueinander in Spannung geraten können. Also es ist überhaupt nicht so, dass das sozusagen immer alles smooth ineinander greift. Es gibt diese teilweise geteilte Vision der Bedrohungsszenarien. Es gibt aber eben auch große Unterschiede und sehr deutlich ist das eben geworden mit den arabischen Aufständen, mit dem sogenannten arabischen Frühling von 2011 und dem Ausbruch des Bürgerkriegs in Syrien. Denn was hier jetzt passiert ist, ist, dass die Achse, insbesondere Iran und Hisbollah, eben zugunsten des Assad-Regimes in diesen Konflikt eingegriffen haben und Hamas als einziges sunnitisches Mitglied dieser Achse sozusagen große Probleme hatte mit der massiven Gewaltanwendung Assads gegen die sunnitische Bevölkerung in Syrien. Und das war sozusagen der Punkt, wo Hamas kurzfristig für einige Jahre aus der Achse des Widerstandes ausschied. Das hat sich etwa darin gezeigt, dass sie ihren Sitz von Damaskus, ihren Exilsitz von Damaskus nach Doha, Katar verschoben haben und zunächst eine Distanzierung vorgenommen haben. In der Zeit näherte sich Hamas an ein anderes Lager an, nämlich an das, ja, man kann es das pro-islamistische Lager nennen, wo sozusagen unterschiedliche muslimbruderschaftsnahe Gruppierungen versammelt sind. Und es kam also wie so, zu so einer Art Krisenzeit in der Achse, zumindest im Verhältnis zu Hamas. Und diese Krisenzeit, da kann ich jetzt nicht näher drauf eingehen, wurde unter anderem dadurch dann beendet, dass Mohamed Mursi in Ägypten gestürzt wurde, dass die Muslimbruderschaft und islamistische Gruppierungen in der Region insgesamt, die sahen zunächst so aus, als würden die ganz gut dastehen, die standen immer schlechter da. Und im Letzten war Hamas eben angewiesen auf starke Partner und aus pragmatischen Erwägungen ist Hamas zurück in die Achse des Widerstandes gekehrt. Iran war nämlich letztlich die einzige Macht, die weiter Waffen liefern konnte. Es ist in dem ganzen Bild ISIS nicht aufgetaucht. Warum nicht? Weil ISIS sozusagen der Feind von allen ist. Ja, also es gab immer mal wieder Hinweise darauf, dass es Unterstützung von ISIS in unterschiedlichen Formen gab, in finanzieller Hinsicht ganz insbesondere. Auch Waffen sind irgendwie über komische Wege an ISIS gekommen. Aber eigentlich ist das sozusagen ein geteilter Feind. Und deswegen in keinem Lager. Was es aber auch bedeutet, und das ist mir nochmal wichtig zu betonen, ISIS verachtet Hamas dafür, und da gibt es übrigens auch ganze Traktate zu, verachtet Hamas für die Kooperation mit Schiiten. Also das ist, deswegen habe ich das vorhin gesagt, dieses religiöse Purifizierungsprojekt ist eben ganz, ganz wichtig. Und umgekehrt war die sogenannte Achse in der militärischen Niederregion von ISIS ganz zentral. Also das ist sozusagen die Kehrseite des Ganzen. Das heißt, es handelt sich um Feinde. Dann kann man sich fragen, und ich komme in Richtung Ende, warum und inwieweit funktioniert das dann? Also alle meine Ausführungen deuten jetzt darauf hin, dass es sachlich, sachbezogen keinen Grund gibt für die Annahme einer Gleichsetzung zwischen Hamas und ISIS. Ich würde sagen, die erste Antwort, warum und wie weit funktioniert das, liegt in der Attraktivität der Gleichsetzung. Was meine ich mit Attraktivität der Gleichsetzung? ISIS ist bei uns, wie wir hier im Raum sind, als das Böse eingebrannt. Man will oder nicht, bei mir vielleicht mehr als bei Ihnen, wenn Sie sich damit nicht so viel auseinandergesetzt haben, sind Bilder aufgerufen im Kopf von schlimmster, brutalster Gewalt. Das ist sozusagen eine Assoziation mit den Bösen. Es gibt sehr interessante Forschungen zu dem, was als Evilization, Verböslichung von Akteuren bezeichnet wird. Also die Stilisierung eines Akteurs, und zwar jetzt nicht nur die Stilisierung von außen, sondern auch die Selbstinszenierung eines Akteurs als das ultimativ Böse. Und ISIS war da drin ein Meister. Das ist sozusagen in der Literatur gut untersucht. Jetzt also diese Assoziation herzustellen, ist sehr attraktiv, wenn man sozusagen einen Akteur in eine ähnliche Ecke stellen möchte. Das generiert sofort emotionale Reaktionen, das generiert aber auch sofort Unterstützung an vielen Orten, nicht nur im Westen. Also es ist kein Zufall, dass ich das Bild mitgebracht habe, was auf der Seite von der Botschaft in Ghana ist. Das generiert an ganz vielen Orten dieser Welt diesen Horrormoment. Das heißt, es ist attraktiv, die Gleichsetzung vorzunehmen. Es ist zweitens plausibel. Jetzt habe ich ja gerade gezeigt, dass es sozusagen nicht plausibel ist, wenn man es wissenschaftlich betrachtet. Was meine ich mit, es ist plausibel? Es ist plausibel, weil es einen Anschluss in der Optik der Gewalt gibt. Die Bilder lassen sich gut zusammenschneiden. Die schrecklichen Bilder des 7. Oktober, die schrecklichen Bilder der von ISIS verübten Gewalt ähneln den Bildern, die wir von der Hamas und anderen militanten Gruppen verübten Gewalt gesehen haben. Und in der Forschung ist das sozusagen auch gut untersucht, dass Gewaltrepertoires und Gewaltästhetiken im Terrorismus von einer Gruppe zur anderen wandern, übertragen werden. Ja. Es gibt ein ganz tolles Buch von Pinfari, das heißt Terrorists as Monsters. Und da versucht er nachzuvollziehen, wie die Selbst- und Fremdinszenierung als Monster, als Böse von ganz unterschiedlichen Gruppen, die sich terroristischer Mittel bedienen, wandert. Und es wandern eben auch Taktiken, ja, nicht nur Ästhetiken von Gewalt, das ist übrigens nicht, das meine ich nicht als schön, sondern ganz zentral in der Terrorismusforschung ist die Inszenierung von Gewalt in einer bestimmten Art und Weise. Die Mediatisierung von Gewalt ist Teil der Funktionslogik von Terrorismus und diese Mediatisierung, die erfolgt nach bestimmten kalkulierten Prinzipien und aber auch die Gewaltausübung selber, die Formen. Das würde jetzt hier zu weit führen, aber denken Sie zum Beispiel an die Verbreitung der Form des Selbstmordattentates. Ja, das hat bestimmte Bedingungen. Sozusagen Hezbollah hat es als erstes angewendet. Das ist dann bis zu den Tamil Tigers gewandert als Form der Gewaltanwendung. Gewaltrepertoires wandern. Und deswegen liegt es erstmal nahe zu sagen, schau mal, das ist doch das Gleiche. Dabei ist es natürlich, wenn man einen Gedanken weitergeht, zu sagen, das ist hier die gleiche Taktik, ist natürlich ein Fehlschluss zu denken, deswegen ist das das Gleiche. Wenn wir so denken würden, dann hätten wir gar keine Möglichkeit, etwa staatliches Gewalthandeln zu unterscheiden. Verwendet Kalaschnikow, also ist Russland das Gleiche wie die USA. Ist natürlich Quatsch, aber ist erstmal trotzdem plausibel. Die Grundlage dafür, dass das plausibel erscheinen kann, und ich bin gleich am Ende, ist zweitens ein ganz, finde ich, problematischer westlicher Diskurs, der diese Unterscheidungen, über die ich heute gesprochen habe, in keiner Form irgendwie versucht, ernst zu nehmen. Und das ist, auch darüber schreibe ich in meinem Buch, haben aber andere schon lange vor mir geschrieben, das kann ich mir jetzt sozusagen nicht alleine gut schreiben, aber diese Vereinheitlichung eines islamistischen Feindbildes, wo diese Differenzen komplett verschwinden und wo auch der Schritt sehr nahe liegt zu sagen, Islamismus ist Terrorismus. Das ist sozusagen, was ganz systematisch über die letzten 25 Jahre im westlichen Diskurs betrieben wurde, gewachsen ist, befeuert wurde und wo ich immer wieder dazu aufrufe, da müssen wir genauer hinschauen. Es hilft nicht, wenn wir einfach sagen, ja, es sind Islamisten. Auch was soll das bedeuten? Was hilft uns das in der Erklärung von Konflikten? Da kämpfen Islamisten gegen Islamisten. Da ist nichts von gewonnen. Ne? Wir müssen sozusagen genauer sein in der Beschreibung, um zu verstehen, was vor sich geht, aber um uns auch nicht anfällig zu machen für solche Strategien der Gleichsetzung. Es ist nicht das Gleiche. Und diese Strategien der Gleichsetzung, die sind schon seit Jahren angewandt worden und von ganz unterschiedlichen Akteuren. Saudi-Arabien zum Beispiel hat auch immer mal wieder gerne behauptet, Iran ist dasselbe wie ISIS. Das ist alles dasselbe. Das ist sozusagen, Ewan Stein hat dazu in seiner Monographie zu International Relations of the Middle East sehr spannend geforscht und hat es als einen Weg, das, wie er das nennt, Competitive Support Seeking identifiziert, nämlich dass man sozusagen versucht, diese Islamistenkarte irgendwie zu einer bestimmten Gruppe zu schieben und das für sich genommen, sorgt schon fast automatisch dafür, dass Unterstützung entzogen wird, dass sozusagen in westlichen Diskursen davon ausgegangen wird, davon müssen wir uns fernhalten. Ja, das ist also eine sehr, sehr erfolgsversprechende Strategie. Das wissen übrigens auch diverse Regierungen in der Region, die das auch nach innen anwenden. Was zum Beispiel auch Maria Josua, eine Kollegin in Hamburg, erforscht hat, ist sozusagen das Terrorism Labeling durch Regime als Management von der Opposition. Ja, weil das funktioniert auch gut. Da stellt niemand Fragen im Westen, wenn man sagt, das sind Islamisten. Ah ja, dann okay, verstehe. Dann ist das ein Problem. Ich verkürze jetzt bewusst. Letzter Punkt. Was sind die Grenzen der Gleichsetzung? Ich denke, das fliegt auf. Und das ist sozusagen das, wo ich denke, das ist der Zeitpunkt, wo man dieses Differenzierungswissen, für das ich heute werben wollte, versuchen kann, einfließen zu lassen. Es ist erst vor wenigen Tagen aufgeflogen in dem spezifischen Fall, der nur einer von vielen ist, den ich heute mitgebracht habe, dieser Gleichsetzungsversuche. Und zwar hat es die Haaretz aufgedeckt. Das haben Sie alle mitbekommen, weil die deutschen Medien es dann auch aufgegriffen haben. Es ist sozusagen per Unfall bekannt geworden, dass die israelische Regierung in Gaza ISIS nahestehende Milizen gegen Hamas finanziert. Und ich denke, das ist sozusagen so ein Zeitpunkt, wo die Realität den Versuch der Gleichsetzung überholt. Und ich hoffe, dass das jetzt sozusagen nicht mehr verfängt und jetzt ein guter Zeitpunkt ist, Differenzierungswissen zu verbreiten, so wie ich das heute hier probiert habe zu tun. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Das war die Politikwissenschaftlerin Hanna Pfeiffer. Ihr Vortrag hatte den Titel »Islamistische und salafistisch-dschihadistische Akteure in Westasien und Nordafrika«. Sie hat ihren Vortrag am 24. Juni 2025 in Frankfurt am Main gehalten, im Rahmen der Ringvorlesung »Der Nahe Osten im Wandel – zeitgeschichtliche Perspektiven«. Veranstaltet wurde diese Ringvorlesung vom Institut für Studien der Kultur und Religion des Islam der Goethe-Universität Frankfurt am Main.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. In der Deutschlandfunk-App.